Mannheimer Schauprozesses gegen Gudrun, Ulrike, Andreas und Jan, der Widerstand gegen die Isolationsfolter national und international ständig wuchs, stellte die Bundesanwaltschaft verschiedene Wissenschaftler und Ärzte zur Begutachtung der Haftbedingungen an. Von diesen ausgesuchten Menschen erwartete die Bundesanwaltschaft erklärtermaßen eine gutachterliche Absegnung über Folterknast. Die überraschende Tatsache, dass das Gegenteil eintrat, einige der Begutachter den aufrechten Gang probend den Foltercharakter dieser Haftbedingungen bestätigten. Diese Tatsache beantwortete die damalige Bundesregierung unter der Führung des damaligen Generalbundesanwaltes Buback mit einer offensiven Verschärfung der Isolationsfolter bei allen Gefangenen aus der RAF. Da die Isolation schon seit Anfang der 70er Jahre, besonders aus den Ergebnissen der Folterforschung der Uni Hamburg-Beckendorf abgeleitet ist, so wurde sie nun grundsätzlich in ein 24-Punkte-Programm standardisiert, das in allen Merkmalen dem Maßnahmenkatalogen entspricht, den der berüchtigte amerikanische Gehirnwäsche-Spezialist Dr. Schein entwickelt hat. Mit dem 24-Punkte-Programm wurde die Isolationsfolter für alle politischen Gefangenen systematisiert. Eine Maßnahme, die in jedes Bundesland und jedem Knast angewandt wird. Mit dieser Intensivierung der Isolationshaft wollte die Bundesregierung auf ihre erklärtermaßene Art die Gefangenen für immer zum Schweigen bringen. Auch um damit, wie sie erklärten, den Widerstand außerhalb der Gefängnisse zu beenden. Eine primitive, unter der sogenannten Rädelsführerschaft kategorisierte Hoffnung, die nicht nur am kollektiven Widerstand der Gefangenen scheiterte, sondern vor allem auch außer Acht ließ, dass es den antiimperialistischen Widerstand nicht wegen gefangenen Genossinnen gibt, sondern dass sich der Widerstand durch die Verbrechen des Imperialismus täglich neu voranentwickelt. Am Verhandlungstag, letzten Dienstag, wo es vor allem um die Kriminalisierung der Forderung nach Zusammenlegung der politischen Gefangenen ging, wurde Ali, einer der politischen Gefangenen in Frankfurt, von seiner Anwältin nach seinen Erfahrungen in der Isolationshaft gefragt. Ali war 1970 bis 1981 als Gefangener der Roten Armee-Fraktion im Knast. Wir lesen jetzt hier seinen Bericht vor.
Ich möchte gleich zu Anfang erstmal sagen, dass ich die Isolationsfolter als Folter anders als die physische Folter nur sehr schlecht vermitteln und erklären lässt. Also, das ist eine grundsätzliche Schwierigkeit. Verhaftet wurde ich 1970 und war 4 Jahre in Untersuchungshaft. In dieser Zeit, also während diesen 4 Jahren, war ich ständig isoliert. Das heißt, unter anderem 23 Stunden Einschluss, Einzelhofgang, Einzelbaden. Einfach überall, wo ich mich bewegte, war ich allein. Zum Beispiel, bevor ich aus der Zelle zum Hofgang oder Baden geholt wurde, wurde durch den Anstaltslautsprecher durchgerufen, alles unter Verschluss, damit ich ja nicht irgendwelchen Kontakt, irgendwelche Gefangene zu sehen bekam. Das war natürlich trotzdem so, dass zum Beispiel, wenn ich Hofgang machte, Gefangene von ihren Zellenfenstern aus mir Grüße zuriefen oder mich fragten, wie es mir geht oder ob ich was bräuchte, zum Beispiel einen Anwalt. Dann war es so, dass diese Gefangenen sofort bedroht wurden, damit das unterbunden wird. In der Regel war das dann auch so, dass, und das kam häufig vor, Alarm gegeben wurde. Denn wenn mir jemand einen Gruß zurief, rief ich natürlich zurück. Und wenn ich das gemacht habe, wurde in der Regel Alarm gegeben. Das hieß, dass ca. 20 Schließer auf den Hof stürmten und auf mich losstürzten und ich in die Arrestzelle geschleppt wurde. sowie auch der Gefangene, der mir Grüße zugerufen hatte. Solche Vorfälle hatten dann auch immer eine sogenannte Hausstrafverfahren zur Folge. Das hieß dann nochmal zusätzlich verschärfter Arrest für mich, was bedeutete zuerst 5, dann 10 Tage, dann 2 bis 4 Wochen. Das hieß dann immer, dass ich in ein akustisches, isoliertes Drecksloch gesperrt wurde, in dem es auch keine Toilette gab, nur ein Loch im Boden. Dass ich auch kein normales Essen bekam, sondern nur jeden dritten Tag was Warmes, ansonsten nur trockenes Brot. Und auch nur jeden dritten Tag eine Matratze. Ansonsten musste ich auf dem Steinboden schlafen. Gut, diese Eskalationen kamen häufig vor. Eben immer dann, wenn mir andere Gefangene mal Hallo oder so zuriefen. Nach dem großen Hungerstreik 74-75, bei dem Holger Mainz ermordet wurde, wurde ich dann nach Tegel in Berlin verlegt. Dort habe ich dann 9 Monate lang weitgehend Normalvollzug mit graduellen Unterschieden gehabt. Im Zuge der Systematisierung und Vereinheitlichung der Isolationsfolter in der BRD wurde ich dann von Tegel nach Werl verlegt. Werl auch deswegen, weil meine Kontakte zum Anwalt und Genossen und Genossinnen alle in Berlin waren. Das war mein Zuhause. Und der Anwalt in Berlin halt oft nach Tegel kommen konnte, die Reise nach Werl immer mit erheblichen Zeitverlusten und Kosten verbunden war. In Werl wurde ich dann als erstes auf eine Station mit geisteskranken Gefangenen gelegt. Die Station wurde dann 1,5 Jahre später geschlossen, nachdem wir das öffentlich gemacht hatten. Und der größte Teil der Gefangenen wurde in die verschiedenen Landeskrankenhäuser verlegt. Dass ich auf einer Station mit geisteskranken Gefangenen lag, das habe ich gleich am ersten Tag mitbekommen, weil neben mir ein Gefangener lag, der von 5:30 Uhr früh bis zum Dunkelwerden in einer unglaublichen Lautstärke ständig mit irgendwelchen faschistischen Generälen telefonierte. Irgendwelche Vermittlungen per Telefon erreichte, zum Beispiel Rommel oder irgendeiner dieser Henker, und denen dann irgendwelche komischen Ratschläge gab. Also zum Beispiel, wie ein bestimmtes Gebiet militärisch anzugreifen sei oder irgend so einen anderen Humbug. Und das, wie gesagt, von morgens bis abends. Andere Gefangene wieherten oder miauten ständig. Ich führe das jetzt mal nicht mehr weiter aus. Das reicht. Solange ich auf dieser Station war, hatte ich Gemeinschaftshofgang. Als ich das erste Mal mit ihnen zusammen im Hof war, war das erste, was ich von ihnen zu sehen bekam, ein Gefangener, der sich auf allen Vieren aufs Gras legte und wie eine Kuh anfing, das ganze Gras abzufressen. Manche, mit denen ich redete, konnten mir gar keine Antwort geben, redeten mich voll mit irgendwelchen seltsamen Geschichten. Viele waren überhaupt nicht ansprechbar. Wie ich dann später gehört habe, gab es auf der Station auch noch andere Gefangene. Das waren sogenannte Arbeitsverweigerer. Die hatten aber extra Hofgang, mit denen kam ich nie zusammen. Auf dieser Station war ich dann mehrere Wochen und wurde erst, nachdem ich einen Hungerstreik angefangen hatte, auf eine normale Station verlegt. Auf dieser normalen Station wurde ich dann wieder in Isolationshaft gehalten. Ich hatte wieder Einzelhofgang, die Bedingungen waren wieder so wie während meiner Untersuchungshaft. Nach mehreren Monaten wurden dann die Haftbedingungen, ja wie man das so nannte, gelockert. Und ich durfte dann mit den Gefangenen, die auf meiner Station waren, in den Hofgang. Für diese Gefangenen hatte das zur Folge, also zumindest für die Gefangenen, die sich mit mir unterhielten während dem Hofgang, dass sie ins Dienstaufsichtszimmer gerufen wurden oder Dienstbeamte zu ihnen in die Zelle kamen und ihnen gesagt wurde, Wenn sie weiter mit dem Terroristen Jansen reden würden, hätte das für sie weitgehende und unausdenkbare Konsequenzen. Es wäre dann nicht nur so, dass sie keinen Urlaub bekämen oder in eine andere Anstalt verlegt werden könnten oder keinen Zweidrittel, sondern es wäre auch so, dass nach ihrer Haftentlassung sie als Kontaktpersonen zur RAF registriert würden und unter Polizeiaufsicht gehalten würden. Die Gefangenen, die sich nicht einschüchtern ließen, denen passierte dann Folgendes. Also die, die trotzdem noch mit mir auf dem Hof sprachen, denen wurden die Zellen vollständig zerschlagen und zerstört. Also alles, was eigentlich offiziell von der Anstalt an Habseligkeiten erlaubt war, wurde gezielt zerstört. Wenn auch diese Zerstörungsaktion nichts nützte, dann wurden sie entweder in eine andere Anstalt oder in eine andere Station verlegt. Diese Situation blieb bis 1977 so. Und nach 1977, nach den Morden in Stammheim, nach der Kontaktsperre, verstärkte sich dieser Terror nochmals erheblich. Als erstes wurden nach der Kontaktsperre für mich eine Trennscheibenzelle gebaut, die dann illegal benutzt wurde, weil ich eigentlich nicht wegen 129 verurteilt war. Aber das war ihnen völlig scheißegal. Die Anwaltsbesuche fanden dann bis 81 nur noch mit Trennscheibe statt, die Besuche sonst sowieso. Als weiteres wurden 6 oder 8 Zellen für mich gebaut in Werl, sogenannte Terroristenzellen, in denen ich dann in regelmäßigen Abständen hin und her verlegt wurde. Das heißt, ich bin praktisch von 77 an alle 14 Tage, oft alle 5 Tage verlegt worden. Das sah dann so aus, dass ich nach dem Hofgang nicht mehr in meine Zelle kam, meine gesamten restliche Habe, die ich zu dieser Zeit hatte, schon in dieser neuen Zelle vorfand. Diese Maßnahmen waren damit verbunden, dass dabei immer viel zerstört wurde. Dass Marmelade, Kaffee, Tee mit meinen Papieren und Büchern vermengt wurden. Ich nannte das damals für mich immer Marx im Lenin-Einband. Weil die Bücher riefen bei den Sicherheitsinspektoren immer besondere Aggressionen hervor. Und ganz besonders eben die Bücher von Lenin, Marx und Brecht. In der Regel einmal in der Woche kam ein Beamter des LKA mit einem Sicherheitsinspektor in meine Zelle und durchsuchten sie. Ich wurde dabei jedes Mal aus der Zelle geschleppt und sollte mich nackt ausziehen. Da ich das Nacktausziehen sowieso nie freiwillig machte und ja die Knastleitung und der Sicherheitsinspektor dieses Mittel anwandten, weil sie wahrscheinlich irgendeinmal gelernt haben, dass Menschen, die nackt sind, sich besonders wehrlos fühlten, gab es immer ein Gezeter. Es gab Situationen, wo ich mich nach oder vor der Freistunde oder dem Trennscheibenbesuch unzählige Male ausziehen sollte. Und ich das ja nie mitmachte, mich an meiner eigenen Dressur nicht beteiligte, wurde ich dann wie immer von 6 bis 7 Beamten nackt ausgezogen. Das wiederholte sich zigmal, manchmal mehrmals am Tag. In der Zeit zwischen 77 und 81. Das Ganze eskalierte dann während des Hungerstreiks 81, als ich nach 4 oder 5 Wochen Hungerstreik im Lazarett lag und nur mit einem Schlafanzug bekleidet war. Da kamen auch wieder diese LKA-Beamten und mit dem Sicherheitsinspektor und forderten von mir, dass ich mich ausziehen sollte. Ich habe mich dann natürlich wieder geweigert. Und als ich von den Bullen ausgezogen wurde, da habe ich mich ja wie jedes Mal gewehrt. Da gab es dann jedes Mal eine Keilerei. Und jedes Mal verkrampfte ich mich so, dass sie mich nicht ausziehen konnten. Sie holten dann dieses Mal eine Schere, sie waren zu 10 und schnitten mir in Stücken die Kleider vom Leib. Die Sanitäter, die dies mitbekamen, waren so entsetzt und verhinderten dann zukünftig, dass das LKA, solange ich im Lazarett lag, nochmals an mich rankam. Nach dem Hungerstreik 81, also nachdem ich 10 Jahre in Haft war, wurde bei mir als einziger Gefangener praktisch die Zusage, die damals zum Abbruch des Streiks führte, zur Hälfte eingehalten. Das heißt, dass ich etwa 3 Monate vor meiner Entlassung nach Düsseldorf verlegt wurde, wo ich mit einem Gefangenen aus der RAF bis zu meiner Entlassung im November 81 gemeinsam Umschluss und Hofgang hatte. Ich habe diese 11 Jahre Haft als einen einzigen brutalen Versuch erlebt, mich physisch und psychisch zu vernichten. Und wenn ich am Anfang sagte, dass die Isolationsfolter im Grunde nur sehr, sehr schlecht zu beschreiben ist, anders als also die unmittelbar physische Folter, dann zeigt sich das auch daran, dass ich jetzt in dieser Schilderung dieser 11 Jahre im Grunde genommen nur die Maßnahmen beschrieben habe, mit der die Isolationshaft begleitet oder und durchgesetzt werden soll, beziehungsweise die Isolationshaft begleiten. Weil die Isolation selber, das heißt die erzeugte Stimmung, mit der die Bundesanwaltschaft einem jeden Realitätsbezug nehmen will, dieser ganze Apparat von Verfügungsgewalt dabei sehr schlecht zu beschreiben ist, das lässt sich einfach nicht beschreiben. Mir fällt da noch was ein, was noch dazugehört. Zum Beispiel die Situation von 77. Dass ich da 2 Jahre lang kein einziges Buch mehr bekam von draußen, also prinzipiell von keiner Buchhandlung. Gleichzeitig wurde der Besuch verhindert, weil alle Besucher, die einen Besuchsantrag stellten, als Antwort ein Hausverbot bekamen. Also, ich war 2 Jahre ohne Besuch und ohne Bücher. Gut. Für mich waren die Konsequenzen in und aus diesen 11 Jahren Isolationshaft, den Erfahrungen, also der Terror gegenüber anderen Gefangenen, die Isolation zu mir durchbrachen, dass das einzig mögliche Mittel, um die Isolationsfolter zu durchbrechen, die Zusammenlegung ist. Und nach meiner Entlassung war mir klar, dass ich alles dafür einsetzen werde, dass die Zusammenlegung durchgesetzt und die Folter beendet wird. Ja, das war's jetzt erstmal.
With the money from the accident, she bought herself a mobile home, so at least she could get some enjoyment out of being alone. No one could say she was left off on the shelf. It's you and me against the world, kid, she mumbled to herself now. When the world falls apart and something stays in place, and Levi stops his run down his face, she ran away from home in her mother's best home. She was married before it even time. What's the point? And that husband was one of those blokes, the sort of one that laughs his own jokes, the sort of war takes away. And if there wasn't a war, it left anyway now. His face.
Jetzt kommen wir nochmals ganz kurz auf die Schweiz zurück. Wir wollen anhand einiger Beispiele aufzeigen, wie das Verhältnis, Haftbedingungen und der Kämpfe hier aussah und dass Internationalismus nicht nur eine Idee, sondern eben praktisch umgesetzt worden ist. Uns geht es jetzt also weder darum, eine Analyse noch eine Geschichtsaufarbeitung zu machen.
1977 werden Gabi Tiedemann und Christian Möller, ehemalige Militante der Bewegung 2. Juni, nach einem Schusswechsel mit Schweizer Zöllnern verhaftet. Mit ihrer Verhaftung setzt in den Haftbedingungen für politische Gefangene in der Schweiz eine neue Entwicklung ein. Bis dahin waren die Haftbedingungen für soziale und politische Gefangene in der Untersuchungshaft dieselben: Totalisolation. Diese Isolationshaft ist aber mit der heutigen Isolationsfolter nicht zu vergleichen. Keine Trennscheiben, keine Hochsicherheitstrakt. Der Bau von Trakt und die sich immer mehr verschärfenden Vollzugsbedingungen setzten ab 1978 ein. Der Umbau des Schlosses Pruntrut für den Prozess gegen Gabi und Christian, der Bau eines Trakts in Hindelbank und eines Trakts in Thorberg, der versuchte Bau von sogenannten schwimmenden Zellen im Bezirksgefängnis Zürichs, der durch eine breite Kampagne verhindert werden konnte, bis hin zum Neubau des Vernichtungsknastes Peschwies in Regensdorf und zum geplanten Neubau eines Frauenknastes in der Weltschweiz. Gabi und Christian wurden sofort nach ihrer Verhaftung in das Amtshaus Bern gebracht. Nebenbei ist das der Knast mit der höchsten Selbstmordrate in der Schweiz. Die beiden Gefangenen wurden je in Einzelzellen im 4. Stock untergebracht, wobei alle anderen Gefangenen aus diesem Stockwerk evakuiert wurden. Die beiden Zellen liegen nicht nebeneinander. Dadurch sind beide von jeglichen Geräuschen anderer Menschen völlig abgeschirmt. Ein improvisierter toter Trakt also, die bisher ausgeklügelste Form der totalen Vernichtungshaft gegen politische Gefangene. Verteidiger wurden erst nach einem Monat zu den Gefangenen gelassen. Ebenso wurde die Verteidigerpost den Gefangenen vorenthalten. Sie hatten keine Zeitungen, kein Radio, wussten nicht, was los war. Insbesondere wussten sie nicht, ob die von ihnen geforderte Verteidigung bereit ist, das Mandat zu übernehmen. Die Fenster der Zellen im Amtshausknast sind aus Milchglas, mit einem kleinen durchsichtigen Sehschlitz. Auch dieser Schlitz wurde in den Zellen von Gabi und Christian mit Farbe blind gemacht. Dadurch besteht überhaupt kein Ausblick ins Freie. Die Fenster können nicht geöffnet werden, frische Luft kann somit nicht einströmen. Bei den Gefangenen wurde die Armbanduhr weggenommen, sodass sie sich zeitlich nicht orientieren konnten. Der Spaziergang fand in einem geschlossenen Raum von 5x5 Metern statt. Der Austausch von beschrifteten Papierblättern zwischen Gefangenen und Verteidigern war verboten. Während der ersten 4 Wochen der Inhaftierung erhielten beide Gefangenen außer Kriminalromanen und Hefte wie Reader's Digest keine Bücher. Beiden Gefangenen wurde das Tragen von eigenen Kleidern außer Unterwäsche verboten. Eine Methode, die bereits die Nazis zur Demütigung politischer Gegner praktizierten. In den Zellen brennt künstliches, grelles Licht, und zwar Tag und Nacht durchgehend. Eine Fernsehkamera ist ebenfalls Tag und Nacht eingeschaltet. Die beiden Gefangenen stehen somit 24 Stunden unter ständiger Kontrolle der Folterknechte. Das waren die Bedingungen während den ersten 6 Monaten.
Bis zur Verhaftung von Gabi und Christian war, wie vorhin gesagt, Isohaft in der U-Haft für alle Gefangene an der Tagesordnung. Es hat immer schon Isolationshaftskampagnen und Kämpfe gegeben, die in erster Linie die Haftbedingungen ins Zentrum stellten. So hat zum Beispiel 1975 die Genossin Petra Krause mit einem 180-tägigen Hungerstreik gegen die Isolationsfolter gekämpft. Petra war es immer wichtig, in all ihren Kämpfen sich mit den ausländischen Genossinnen und Genossen zu solidarisieren. Ihrem HS 1975 schlossen sich damals auch 3 Schweizer Genossen an. Die damalige Rote Hilfe, eine politische Gruppe, die mit Gegenuntersuchungen, juristische und materielle Unterstützung politisch Verfolgter und politischer Gefangener die Offensive der linken Bewegung zu stärken und abzusichern versuchte, unterstützte damals nicht nur die Hungerstreikskämpfe, sondern machte auch Kampagnen, die sich gegen die Auslieferung von ausländischen Genossinnen und Genossen, wie zum Beispiel Heidi und Pietro Morlacchi, die wegen Mitgliedschaft in Italien gesucht wurden. Die radikale Linke hatte sich damals schon mit den politischen Gefangenen und ihren Kämpfen solidarisiert. Wichtig dabei ist aber, dass eine Auseinandersetzung mit den revolutionären Kämpfen, dem bewaffneten Kampf in der Metropole, die verschiedenen Positionen zu den verschiedenen Positionen lief. So zum Beispiel gab die proletarische Kampforganisation, die sich aus der Bunkerbewegung rausentwickelt hatte, die erste RAF-Schrift Straßenverkehrsordnung raus und das als Diskussionsbeitrag unter anderem an der antifaschistischen Woche an der Universität Zürich einbrachte. So nahm später der Klassenkampf die Texte der RAF und der Brigade Rosse zum Anlass, politische Debatten zu führen. In den Zeitungen Fokus und Zeitdienst diskutierten verschiedene Gruppen revolutionäre Perspektiven und nicht selten wurden Ansätze davon in die Praxis umgesetzt.
Nur einige Beispiele dieser Ansätze, dieser Praxis, die im Zusammenhang mit den Kämpfen um die Zusammenlegung der politischen Gefangenen in der BRD durchgeführt wurden. Zum Beispiel während des Hungerstreiks 1974, an dem Holger Mainz ermordet wurde, gab es damals in Zürich eine Besetzung des deutschen Konsulats. Die Rote Hilfe organisierte damals im Hinteren Sternen eine Pressekonferenz, an der unter anderem Holgers Anwalt Siegfried Haag sprach. Kurz nach dieser Pressekonferenz tauchte Siegfried ab und schloss sich der RAF an. Für lange Zeit war es der radikalen Linken hier verwehrt, den Hinteren Sternen für politische Zwecke zu benutzen. Oder 76, als Ulrike Meinhof ermordet wurde, wurden 2 Brandsätze gelegt. Der eine Brandsatz gegen das im Bezirksgebäude. Zitat aus der Erklärung. Das ist unsere Antwort auf Ulrikes Tod. Die durch die Isolationsfolter ermordet worden ist. Die Isolationsfolter ist in der Schweiz die einzige Form der Untersuchungshaft. Zitat Ende. Der zweite Brandsatz war auf die Krupp-Niederlassung gerichtet. Zitat. Krupp, weil sie bereits im Dritten Reich produzierte und als Symbol für den faschistischen Staat, der auch nach 1945 weiterlebte und für die Vernichtungsstrategie gegenüber antifaschistischen Militanten und Revolutionären steht. Zitat Ende. 1977, nach den Morden in Stammheim, ging es den Mercedes-Niederlassungen gleich 2-mal mittels Sprengstoff an den Kragen, in Schlieren und in Basel. Das Bekennerschreiben war mit Freiheit für alle Gefangenen, Zwangspensionierung für Schleier, Freiheit und Kommunismus unterzeichnet. Weitere Anschläge liefen auch im Weltschland. Weiter wurde die Zeitung TAT sehr gut gefälscht. Die Titelüberschrift TAT enthüllt, Presse lügt, war das Blatt und in ihm wurden Berichte zu den Morden in Stammheim, Erklärungen und Analysen der BRD weit verbreitet. Ein letztes Beispiel während des Hungerstreiks 84-85, um hier nicht alle aufzuzählen, war die Besetzung des IKRKs in Genf mit einer internationalen Pressekonferenz. Demos, Kundgebungen, internationale Inserate wurden durchgeführt.